dieser Blutzuckerwert, der lag bei ihm bei fast 13%. Da muss man wissen, also normal ist der unter 6,5 und wenn jemand einen Diabetes hat und der liegt bei 7 oder 8, dann ist der schon hoch. Dieses Essverhalten war eigentlich etwas, wo er glaubte, er tut sich was Gutes, weil er gesagt hat, er möchte gerne Fett meiden. Er hatte überall gehört, Fett ist gefährlich und er hat dadurch sämtliches Fett gemieden, hat auch versucht, wenig Fleisch zu essen und hat dadurch sich mehr oder weniger nur von Kohlenhydraten ernährt. Ja, er hat mir als allererstes oder mehr später gesagt, ich war richtig geschockt durch diese Erkrankung.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Stefan Martin, Chefdiabetologe im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf und Leiter des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums. Er war schon in der Folge Ach du Schreck im September 2022 zu hören. Da er selbst aus einer Handwerkerfamilie kommt, ist es ihm ein Anliegen, als Arzt mit den Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe zu sprechen. Damit sie besser verstehen, was ihre Krankheit bedeutet und warum bestimmte Untersuchungen oder Therapien wichtig sind. Wir sprechen heute über einen Mann im mittleren Alter, der einen sehr hohen, speziellen Blutzuckerwert hat. Dabei sieht er fit aus, fühlt sich auch so, treibt viel Sport und ist der Meinung, sich ganz gesund zu ernähren.
Das war ein Patient. Der wurde mir von seinem Betriebsarzt geschickt, weil der Betriebsarzt, hatte eine ganze Menge an Untersuchungen gemacht und hat plötzlich festgestellt, dass dieser Patient einen hohen Blutzuckerwert hat. Dieser Blutzuckerwert, der lag bei ihm bei fast 13%. Und man muss sagen, dieser Langzeitblutzuckerwert, dieser sogenannte HbA1c, das ist ein fürchterliches Wort. Aber diejenigen, die Diabetes haben, die kennen den Wert, weil der wird alle drei Monate bestimmt und der lag bei 13. Da muss man wissen, also normal ist der unter 6,5 und wenn jemand einen Diabetes hat und der liegt bei 7 oder 8, dann ist der schon hoch. Also der kam mit einem HbA1c von 13 und fühlte sich eigentlich so ganz wohl. Und das war schon irgendwie ein bisschen ungewöhnlich.
Wie alt war denn der Patient und was hatte der für ein Erscheinungsbild, als der zu Ihrer Tür reinkam?
Das war ein Mit-50er und der war eigentlich so insgesamt ja nicht auffällig. Also es war normalerweise, wenn Personen kommen, die einen neu diagnostizierten Diabetes in diesem Alter haben, die sind meistens deutlich übergewichtiger. Und der machte mir auf mich auch einen sehr sportlichen Eindruck. Er erzählte mir auch, dass er sehr viel Sport macht, hatte mir der Betriebsarzt auch schon gesagt. Das ist ein ganz fitter Mensch. Und war jetzt auch nicht dramatisch übergewichtig. Ich schätze mal, der BMI, der Body Mass Index, das ist ja der Parameter, den wir immer so berechnen, der lag so um die 27. Also es war nichts Dramatisches und er sagte, ich habe auch gar nichts gemerkt. Das war eigentlich eine Zufallsdiagnose.
Sie haben das ja gerade gesagt, dieser besondere Wert, der HbA1c, dieser Langzeitblutzuckerwert, lag bei 13. Normal ist ungefähr die Hälfte. Nun kennen das ja viele vielleicht aus der Apotheke oder wenn sie sich mal in den Finger gepiekst haben, da wird ein anderer Blutzuckerwert bestimmt. Das heißt, das ist wirklich ein spezieller Blutzuckerwert, der, wie Sie sagten, alle drei Monate oder längerfristig bestimmt wird, der aber wichtig ist, weil man, glaube ich, sieht daran, wie ist der Blutzucker überhaupt im Körper und zwar über längere Zeit. Ist das so?
Ja, genau. Also die roten Blutkörperchen, die wir ja im Körper haben, die haben den roten Blutfarbstoff drin. Das ist der Hämoglobinwert und der kann verzuckert werden. Also wenn der mit Zucker zusammenkommt, wird er unbrauchbar. Also Das ist auch bei Ihnen und bei mir. Also wir haben immer einen gewissen Prozentsatz von unserem Hämoglobinwert, von dem roten Blutfarbstoff, der verzuckert ist. Und das ist dann dieser verzuckerte Wert. Und wenn wir also jetzt hohe Blutzuckerwerte haben, dann steigt dieser Wert kontinuierlich an. Und der bleibt aber relativ stabil, weil die roten Blutkörperchen leben 120 Tage. Also wenn ich heute hohe Blutzuckerwerte habe, dann bleibt dieses rote Blutkörperchen oder die roten Blutkörperchen, die mit dem Zucker zusammengebracht werden, die bleiben dann noch einige Zeit bei mir im Körper. Und insofern ist das ein ganz interessanter Wert. Früher haben Patienten, kurz bevor sie zum Arzt gegangen sind, haben sie sich 3-4 Tage vorher vernünftig verhalten und haben gesagt, ich muss ja zum Arzt gehen, und haben sich eigentlich selber belogen. Und bei diesem Wert können die Patienten noch 3-4 Tage vorher noch so sich so gut verhalten. Wir sehen, ob die letzten 3 Monate schlecht waren.
Jetzt kam dieser doch eigentlich recht schlanke Mann bei Ihnen in die Sprechstunde und er hatte diesen hohen Wert. Und normalerweise, so ist es, glaube ich, wenn man Erwachsene kennenlernt, die einen Diabetes haben, stellt man die sich anders vor, übergewichtig oder beleibter. Da passte er ja nun gar nicht rein. An was für eine Art von Diabetes haben Sie denn gedacht, als Sie ihn gesehen haben? Als erstes?
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort gedacht, der muss eigentlich einen Typ-1-Diabetes haben. Jetzt werden viele sagen, Mensch, Typ-1-Diabetes, das ist ja doch die Erkrankung, die Kinder kriegen. Junge Erwachsene, die kriegt man doch nicht im Alter. Wir haben aber immer einen hohen Prozentsatz. Also wir wissen, dass ungefähr 40% der sogenannten Typ-1-Diabetiker oder früher hat man dazu auch jugendliche Diabetiker gesagt, dass die nach dem 30. Lebensjahr auftreten. Meine älteste Typ-1-Diabetikerin, die war 78 Jahre und der habe ich dann gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war, die sie als erstes wissen wollte, sie hatten Diabetes und bei der guten habe ich gesagt, es ist ein jugendlicher Diabetes und er ist ja durch ihren ganzen Bekanntenkreis gerannt und hat überall erzählt, ich habe einen jugendlichen Diabetes. Und an den habe ich auch bei ihm sofort gedacht. Aber es passen nicht so alle Sachen genau dazu, weil er hatte dann, als wir ihn noch untersucht haben, eine Fettleber. Das haben Personen, die so einen Jugendlichen oder einen Typ-1-Diabetes haben, nicht. Und es passte eigentlich gar nichts so richtig zusammen.
Können Sie für uns nochmal bitte aufdröseln? Wir haben jetzt gehört, Typ-1-Diabetes eher bei den Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen typisch. Dann Typ-2-Diabetes, wo man eher bei den älteren Erwachsenen, die übergewichtig sind, dran denkt. Wo sind die Unterschiede und was läuft da im Körper falsch? Das sind ja unterschiedliche Mechanismen, warum man einen hohen Blutzucker am Ende hat. Erklären Sie das einmal bitte.
Ja, also man muss einfach sagen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes sind eigentlich völlig unterschiedliche Erkrankungen. Die haben nur die gleiche Endstrecke, der Blutzucker steigt an. Beim Typ 1 Diabetes, also der bei jüngeren Leuten häufiger auftritt, das ist die Form, wo der Körper seine eigenen insulinproduzierenden Zellen kaputt macht und deshalb tritt dieser Diabetes dann halt auch mit anderen Symptomen auf. Die haben wenig Insulin, denen fehlt Insulin, die haben dann häufig Durst, Gewichtsverlust, Wasser lassen und gerade der Gewichtsverlust, der wird bei diesem Fall ja auch noch eine gewisse Rolle spielen. Der Gewichtsverlust ist immer ganz typisch, weil wenn jemand zu wenig Insulin hat, Insulin senkt nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern es blockiert auch die Fettverbrennung. Und wenn ich jetzt zu wenig Insulin habe, dann läuft meine Fettverbrennung auf vollen Touren. Ich nehme Gewicht ab, ohne dass ich irgendetwas an meiner Ernährung verändert habe. Manchmal sind die Leute ganz glücklich und sagen, plötzlich klappt es. Ich habe immer Gewichtsprobleme gehabt. Also, das ist der Typ-1-Diabetes. Und beim Typ-2-Diabetes ist genau das Gegenteil. Die Menschen produzieren gigantische Mengen an Insulin, manchmal die 3-4-fache Menge an Insulin. Und dieses Insulin kann nicht wirken. Da ist eine Insulinunempfindlichkeit. Wir sprechen in der Medizin von Insulinresistenz. Und das war jetzt bei diesem Patienten die Frage. Hat er zu wenig Insulin oder hat er zu viel Insulin?
Jetzt haben Sie den Patienten als relativ schlank beschrieben, im mittleren Alter, um die 55. Wie sind Sie denn jetzt weiter vorgegangen? Sie haben ja zuerst gedacht, ja, okay, das müsste eigentlich ein Typ-1-Diabetes sein, eben im fortgeschrittenen Alter. Wie kann man das genauer sich angucken?
Ja, wir sind einfach hingegangen und haben einfach geprüft, wie viel Insulin produziert er. Das kann man ganz einfach machen. Man nimmt aus dem Blut einfach mit einer Blutprobe das Serum, also das Blut ab und das lässt man im Labor untersuchen. Aber das reicht häufig nicht aus. Wir haben dann nochmal eine Stimulation gemacht. Wir haben mit einem körpereigenen Hormon seine eigene Insulinproduktion aktiviert. Das ist ein, das Hormon nennt sich Glucagon. Also wir haben ihm von außen Glucagon gespritzt, nach 6 Minuten wieder Blut abgenommen. Und dann haben wir geprüft, wie viel Insulin produziert er. Und das stellte sich dann raus, dass er die dreifache Menge von dem produziert, wie ein gesunder Mensch das produziert. Also er war nicht Typ 1, sondern Typ 2. Er hatte große Mengen an Insulin. Und das war jetzt schon mal ein Schritt nach vorne. Wir wussten, der hat keinen Insulinmangel, sondern er hat eine Insulinunempfindlichkeit, eine Insulinresistenz. Und hatten wir aber dann noch eine zweite Frage. So etwas kann manchmal halt auch ein Hinweis auf einen Tumor sein. Aber er hatte schon vorher die Vorsorgeuntersuchungen alle gehabt. Er hatte schon eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung, aber auch regelmäßig beim Urologen. Und wir haben dann nochmal ein MRT, also eine kernspintomografische Untersuchung durchgeführt von seinem Bauch, weil uns auch die Bauchspeicheldrüse besonders interessierte. Und wir haben festgestellt, er hat nichts. Und insofern konnten wir klar sagen, er hat einen Typ-2-Diabetes.
Können Sie ganz kurz noch erklären oder einen kleinen Schlenker machen? Das klingt ja beunruhigend, wenn man sagt, ja, irgendwie kann das auch ein Hinweis auf einen Tumor sein, wenn man dann so einen Diabetes Typ 2 entwickelt und eigentlich genug Insulin hat, aber das wirkt irgendwie nicht richtig. Warum ist das so?
Ja, also ein Tumor kann eine Insulinresistenz, eine Unempfindlichkeit auslösen. Und deshalb sage ich immer, die Diabetologie, der Diabetes, ist jetzt nicht einfach die Zuckererkrankung, sondern es ist ein integraler Bestandteil der inneren Medizin. Und wenn die Blutzuckerwerte ansteigen, dann muss der Arzt wirklich auch rechts und links schauen. Manchmal gibt es Situationen, wo man sagt, das ist so eindeutig. Aber in diesem Fall war es halt nicht so eindeutig. Und deshalb war es wichtig, da auch nochmal rechts und links zu schauen.
Was haben Sie denn bei dem Kernspin noch gesehen? Es ging ja jetzt nicht nur um die Blutwerte, sondern Sie haben ja wirklich einen Blick in den Körper, in die Organe des Mannes werfen können. Was war da noch auffällig?
Ja, die einzige Auffälligkeit, die da noch war, war, dass er wirklich auch eine massive Fettleber hat. Die hatten wir vorher aber auch schon im Ultraschall gesehen. Die ist dann nochmal bestätigt worden. Und das passt auch in das Bild hinein. Ich hatte gerade schon gesagt, wenn man zu viel Insulin hat, dann ist der Körper, ist die Fettverbrennung blockiert. Also wenn ich zu wenig Insulin habe, dann verläuft die Fettverbrennung ab. Habe ich zu viel Insulin, dann wird die Fettverbrennung blockiert. Und das Insulin, was aus einer Bauchspeicheldrüse freigesetzt wurde, das ist als allererstes in die Leber hineingegangen und hat dort genau das Gleiche gemacht, hat die Fettverbrennung blockiert und halt die Fettablagerung gefördert. Und dadurch hat er eine Fettleber entwickelt. Mhm. Und das war natürlich dann auch wieder ein Faktor, der eine Fettleber wieder die Insulinwirkung nach unten zieht und dadurch die Insulinwirkung nicht gut ist. Also es passt eigentlich alles zusammen. Das Einzige, was bei ihm nicht passte, dass er nur ein BMI von 27 hatte. Hätte der einen von 35 gehabt, also wäre der massiv übergewichtig gewesen, da hätten wir nicht uns diese Frage gestellt. Aber in seinem Fall war es dann so, dass man dann eine klare Diagnose hatte. Der war nicht massiv übergewichtig, aber das reichte schon aus. Jeder hat so eine gewisse Fettschwelle in der Leber oder auch im gesamten Körper. Und wenn die überschritten wird, dann hat er ein höheres Risiko, einen Diabetes zu entwickeln.
Also die Puzzleteilchen hatten Sie zusammengetragen. Eine Fettleber, der erhöhte Langzeitblutzuckerwert. Sie hatten diesen Insulintest gemacht, kann er noch selber produzieren oder nicht. Das heißt, die Mosaiksteinchen lagen nun vor Ihnen. Das Einzige, was nicht passte, war, dass er relativ schlank war. Was war denn dann Ihre Diagnose und wie haben Sie ihn weiter befragt zu seinen Lebensgewohnheiten? Weil irgendwie, auf den ersten Blick war es ja komisch.
Ja, also seine Lebensgewohnheiten, die haben wir natürlich abgefragt. Und man muss sagen, er war jemand, der also, wie er sagte so schön, ich bin ein Süßer. Also er war quasi jemand, der ganz gerne Cola getrunken hat, Fruchtsäfte, Smoothies und der hat dann auch sehr viel Algarven-Dicksaft genutzt hat dann auch gerne Nudeln und Kartoffeln gegessen, Brot. Und das sind natürlich alles Stoffe, die den Traubenzucker enthalten. Also wir reden ja, wenn es darum geht, wenn jemand Gewicht abnehmen will, immer davon, er soll keinen Zucker zu sich nehmen. Aber der entscheidende Faktor im Zucker ist der Traubenzucker. Also im Haushaltszucker haben wir den Traubenzucker drin, aber den haben wir auch in der Stärke. Und die Stärke ist in Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot überall enthalten. Und Das hat dazu geführt, dass er regelmäßig seine Insulinspiegel nach oben katapultiert hat. Und die haben dann dazu geführt, dass der Körper sich vor diesem zu viel an Insulin schützt, diese Insulinunempfindlichkeit entwickelt und daraus hat sich dann der Diabetes entwickelt.
Und nun muss man sagen, es war ein Diabetes Typ 2, also der, den man normalerweise bei Übergewichtigen verordnet. Er selber glaubte ja, wenn ich das richtig erinnere aus unserem Vorgespräch, dass er eigentlich ganz gesund unterwegs ist. Er hat nämlich dann keinen normalen Haushaltszucker genommen und sich ja auch sportlich betätigt. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, was Sie da erfahren haben, wie er da lebt?
Ja, so, ich meine, das Problem war, dass eigentlich der Sport war für ihn schon wichtig, weil wenn er nicht den Sport gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher den Diabetes entwickelt. Und dieses Essverhalten war eigentlich etwas, wo er glaubte, er tut sich was Gutes, weil er gesagt hat, er möchte gerne Fett meiden. Er hatte überall gehört, Fett ist gefährlich und er hat dadurch sämtliches Fett gemieden, hat auch versucht, wenig Fleisch zu essen und hat dadurch sich mehr oder weniger nur von Kohlenhydraten ernährt. Und Kohlenhydrate, wie ich gerade schon gesagt habe, haben halt sehr viel Traubenzucker und das ist eher kontraproduktiv. Und wir haben ihn dann eigentlich empfohlen, seine Ernährung umzustellen. Er hat dann immer eine gewisse Zeit mal auf alle Kohlenhydrate komplett verzichtet und er hat dadurch deutlich nochmal Gewicht verloren. Er hat einen Body Mass Index von 25 bekommen. Also man muss sagen, 25 ist so die Grenze von Normalgewicht zu Übergewicht. Und er hatte 27. Das heißt, er hatte so ein leichtes Übergewicht, was eigentlich nichts Dramatisches ist. Aber durch diese wenigen Kilo Gewichtsverlust konnte er seinen Diabetes deutlich in den Griff bekommen. Er brauchte gar keine Medikamente. Und er hat es dann geschafft, dass er dann nachher einen HbA1c, diesen Langzeitblutzuckerwert, von unter 6% entwickelt hat.
Lassen Sie uns noch einmal kurz in das Detail reingehen, dass er dachte, er tut sich was Gutes. Was hat er denn statt des normalen Zuckers genommen und was für Sport hat er gemacht? Weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer sich da vielleicht wiederfinden könnten.
Ja, beim Sport hat er sich ganz normal, er hat abends jeden Tag gejoggt, war viel auf dem Heimtrainer. Das war ja alles in Ordnung. Der Sport ist ja gut. Er hat halt einfach viel zu viele Kohlenhydrate gegessen und er hat im Endeffekt geglaubt, dass er durch diese Reduktion von Fett sich was Gutes tut. Das waren, glaube ich, die Hauptprobleme bei ihm. Natürlich passiert das nicht bei jedem. Da braucht man schon eine gewisse genetische Grundlage, weil normalerweise ist das Risiko, einen Diabetes zu bekommen, beim Body Mass Index von 27 deutlich geringer.
Und womit hat er denn seinen Tee oder seinen Kaffee gesüßt? Da war er ja eigentlich so der Meinung, er sei ganz achtsam. Was haben Sie daraus gefunden?
Ja, er hat im Endeffekt alles solche Süßungsmittel genommen, die nicht Zucker sind, sondern er hat Agavendicksaft und er hat auch Honig genommen und glaubte, dass er sich damit etwas Gesundes zutut. Aber man muss einfach sagen, all das hat Traubenzucker drin. Alles, was süß ist, ist ungünstig. Und wenn jemand denkt, er kann das auch mit künstlichen Süßstoffen machen, so muss man sagen, auch das ist wahrscheinlich nicht sehr hilfreich. Er selber hat eigentlich versucht, möglichst viele natürliche Stoffe zu nehmen. Aber der Zucker als solches, dieser Haushaltszucker, der wird verteufelt. Mhm. Und die anderen Süßungsmittel, die werden immer gehypt. Und ich glaube, da sollte man genauso vorsichtig sein, weil es spielt keine Rolle, ob man den Haushaltszucker nimmt oder den Honig oder Agavendicksirup.
Ich könnte mir vorstellen, dass doch einige Menschen, die das jetzt hören, sagen, ja, Kartoffeln esse ich auch gerne und Nudeln und Reis und mal ein Glas Orangensaft. Wie Sie gerade sagten, nicht jeder entwickelt ja einen Diabetes Typ 2 und wenn er einigermaßen schlank ist oder nur ein bisschen übergewichtig, das kommt dann doch relativ selten vor oder wie sehen Sie das in Ihrem Alltag, solche Fälle?
Also ein Fall mit 27, ein Typ-2-Diabetes, das ist nicht sehr häufig. Meistens haben die einen Body-Mass-Index von mehr als 30. Und vielleicht ganz wichtig, wenn jemand gesund ist, wenn jemand nicht übergewichtig ist, dann sollte er sich erstmal überhaupt gar keine Gedanken zur Ernährung machen. Wichtig ist das Normgewicht. Also wenn jemand wirklich mit dem Body-Mass-Index bei unter 25 liegt, sollte er sich überhaupt keine Gedanken zur Ernährung machen. Wenn er in dem Bereich zwischen über 25 liegt und irgendein eine dieser Erkrankungen hat, wie dieser Fall sehr schön zeigt, dann kann man durch Ernährung viel schaffen. Und ich bin jetzt nicht ein Lifestyle-Mediziner, der Menschen hilft, dass sie ihr irgendwelche Galemaße bekommt, sondern mir geht es darum, dass wenn ich eine Erkrankung habe, dass wir erstmal dann nicht sofort die Medikamente auspacken, sondern dass wir dann versuchen, die natürlichen Maßnahmen, die Lebensstiländerungen als integralen Bestandteil der internistischen Therapie zu sehen. Und das war in diesem Fall wirklich das Günstige. Wir konnten ihm wirklich ihm helfen, dass er keine Tabletten braucht, dass er keine Insulintherapie braucht und dass er sich selber aus diesem Schlamassel herauszieht. Und er sagte mir jetzt, und er hat immer noch gute Blutzuckerwerte, der sagte mir, das war ein Glück. Er hatte Glück, einen Diabetes entwickelt zu haben. Er sagt, spricht immer gerne vom Glück, ein Diabetiker gewesen zu sein.
Sehr schön klingt das irgendwie, wenn man das so am Ende formulieren kann. Sagen Sie doch bitte den Moment, als Sie dem Patienten gesagt haben, das ist die Diagnose. Er war ja bis dahin immer in dem Glauben, ich mache viel Sport, ich ernähre mich gesund, ich trinke mein Glas Orangensaft, ich süße ja gar nicht mit dem bösen Haushaltszucker. Irgendwann haben Sie ja zu ihm gesagt, jetzt wissen wir, was es ist. Wie hat er da geguckt? Wie hat er reagiert? Es war ja eine überraschende Erkenntnis.
Ja, er hat mir als allererstes oder mehr später gesagt, ich war richtig geschockt durch diese Erkrankung. Und auf der anderen Seite habe ich ihm ja Mut gemacht. Als ich dann wusste, er hat genügend Insulin, habe ich ihm gesagt, Sie brauchen sich erstmal keine Gedanken machen. Sie können es selber schaffen. Und ich glaube, das ist dieser Mut, den man geben muss. Diabetes ist jetzt kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall. Es ist eine Erkrankung, die wir wieder rückgängig machen können. Wie in seinem Fall, wenn er einen Typ-2-Diabetes hat. Der Typ-1-Diabetes, den kann man nicht rückgängig machen. Das ist eine chronische Erkrankung. Beim Typ-2-Diabetes, und das haben wir lange Zeit geglaubt. Einmal Diabetes, immer Diabetes. Doch wir wissen das auch aus großen Studien aus England und auch aus Katar, dass ein Großteil der Personen, die betroffen sind, wirklich wieder den Weg zurück in die Gesundheit bekommen können. Und ich glaube, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass man halt wirklich durch Motivation und durch Änderung des Lebensstils und nicht den Lebensstil, den wir überall hören, der sei gesund, sondern mit einem Lebensstil, der halt wirklich auch viel Protein, also Eiweiß und keine Angst vor Fett muss man haben, weil Fett macht nicht unbedingt Fett, sondern die Kohlenhydrate. Und die haben wir in den letzten Jahren zu sehr gehypt. Und die Kohlenhydrate sind das, was, glaube ich, viele Menschen übergewichtig macht und dann zur Erkrankung bringt. Aber er war froh, dass er sich selber ja wirklich halt aus dem Schlamassel herausziehen konnte.
Was hat er denn in der Ernährung genau umgestellt? Sie haben gesagt, die Kohlenhydrate waren das Problem, die hat er bestimmt weggelassen. Was hat er denn noch gelernt, wo versteckte Sachen drin sind, die man vielleicht gar nicht erahnt in der Ernährung, die wir so tagtäglich zu uns nehmen?
Also wir haben ihm erstmal auch die Möglichkeit gegeben, dass er seinen Blutzucker selber misst. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich selber in den Finger pieksen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, mit Sensoren sich das anzuschauen. Da hat er festgestellt, dass in vielen, vielen Produkten, zum Beispiel auch in einem Schinken, einem gekochten Schinken, nicht im rohen Schinken, im gekochten Schinken Zucker reingesetzt wurde, dass zum Beispiel Brot, egal ob man helles oder dunkles Brot hat, auch massiv viel Zucker hat, also da ist Stärke drin und die wird abgebaut zu Zucker, ob man ein Glas Cola trinkt oder ein Brot isst oder Kartoffelpüree. Kartoffelpüree hat einen höheren glykämischen Index und halt auch Fertigprodukte. Viele Fertigprodukte, da wird dann Traubenzucker hinzugemischt. Also man muss unterscheiden zwischen hinzugemischten Zucker und Kohlenhydraten, also Stärke. Und er hat dann gelernt, wenn er viel Gemüse isst, also Gemüse ist Obst ohne Zucker, denn auch Obst hat viel Zucker, also Gemüse und viel Eiweiß wie Quark oder Hülsenfrüchte. Er hat auch seinen Fleischkonsum jetzt nicht reduziert, sondern einfach beibehalten. Fleisch war für ihn eigentlich etwas, wo er erst dachte, er macht was Schlimmes. Nein, es war gar nicht so schlimm. Es ist eher ein ethisches Thema. Und er hat es dann geschafft, mit diesen Mahlzeiten, die er auch selber analysiert hat. Er hat gesehen, wenn der Blutzucker nach der Mahlzeit ansteigt, dann habe ich irgendwas Falsches gegessen. Und das hat er systematisch weggelassen, hat dadurch Gewicht verloren und hat dann wieder ganz vorsichtig angefangen. Aber er isst bei Weitem nicht mehr so viele von diesen Kohlenhydraten wie vorher.
Wie viel Gewicht hat er denn verloren? In welcher Zeit?
Er hat innerhalb von ungefähr 2 Monaten, ich glaube 10 Kilo Gewicht verloren. Und das war für ihn jetzt eine Sache. Er ist mit dem BMI unter 25 gekommen. Und das ist eine realistische Maßnahme. Ich glaube, es waren 8 bis 10 Kilo. Manchmal reichen, man muss nicht schlank werden, extrem schlank werden. Das reicht aus. Und wir haben es aber auch bei Personen, die jetzt, sagen wir mal, einen Body Mass Index viel höher haben. Da reichen manchmal auch schon 5 oder 10 Kilo, dass halt sich die Blutzuckerwerte bessern. Und man muss nicht wirklich dann irgendwelche Körperformen haben, wo alle sagen, der ist ja wirklich, er trägt Anzüge, die ganz eng sind, sondern man kann durchaus noch ein bisschen Gewicht haben. Es geht immer nur darum, die Krankheit Adipositas oder krankhaftes Übergewicht in gesundes Übergewicht umzufügen. Und das reicht manchmal wenige Kilo.
Sie haben gesagt, früher dachte man einmal Diabetes, immer Diabetes, also jetzt bezogen auf den Typ 2, dass das heute anders ist. Was der Mann ja auch hatte, war diese Fettleber. Das ist ja auch schon vom Wort her, wo man so denkt, so irgendwie möchte man das nicht so gerne haben. Was ist denn damit passiert? Einmal Fettleber, immer Fettleber?
Nein, also das war bei ihm, er ist dann nach einem Jahr wiedergekommen zu einem weiteren Check, weil die Leber, wir gucken immer sehr genau auf die Leber, weil die Fettleber wird hier immer so ein bisschen bagatellisiert. Ach ja, das kommt vom Alkohol. Nein, die Fettleber kommt nicht vom Alkohol. Der überwiegende Teil sind nicht alkoholische Fettlebererkrankungen und das kommt einfach durch diesen hohen Kohlenhydratkonsum. Und nach seiner Ernährungsumstellung ein Jahr später hatte er keine Fettleber mehr. Man muss zu der Fettleber natürlich auch sagen, die Fettleber führt zu einer immensen Rate an Leberzirrhosen. Menschen, die nie Alkohol getrunken haben, und wir haben auch mehr Leberzirrhosen aufgrund von Übergewicht und diesen metabolischen Erkrankungen als durch Alkoholkonsum in den letzten Jahren. Und das wird auch weiter zunehmen. Und seine Leber ist wieder völlig unauffällig. Und somit haben wir quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.